Ja, willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Lohnenswert. Heute werfen wir einen Blick auf spannende rechtliche Themen aus der Arbeitswelt, aus der Judikatur und Lohnfragen, die einfach aktuell und wichtig sind und auch mit den gesetzlichen Neuerungen und Änderungen in der Personalverrechnung für 2025 relevant sind. Wir haben heute einige Punkte, die in dieser Folge besprochen werden. Unter anderem werde ich auf Gleitzeit und Minusstunden eingehen, auf Ausbildungskostenrückersatz, auf die Rot-Weiß-Rot-Karte und Mangelberufsliste, dann Gleitzeit- und Überstundenpauschalen, Entgeltvorzahlung und Krankenstand, schwangere Arbeitnehmerinnen und zum Schluss auch die Zusammenrechnung von Beschäftigungszeiten. Ja, starten wir gleich mal mit dem ersten Punkt. Und eine wichtige Entscheidung betrifft Arbeitnehmer mit Gleitzeit. Im Konkreten war die Frage, was passiert, wenn jemand Minusstunden hat, weil keine Arbeit zur Verfügung stand? Der oberste Gerichtshof, der OGH, hat entschieden, wenn die Minusstunden nicht vom Arbeitnehmer verschuldet sind, sondern durch die Organisation des Arbeitgebers entstehen, dürfen sie nicht von der Endabrechnung abgezogen werden. Das bedeutet, die Verantwortung für solche Minusstunden liegt beim Arbeitgeber. Hier ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat bei der Post AG Ende seines Arbeitsverhältnisses 120 Minusstunden. Diese sind entstanden, weil die Firma nicht genug Arbeit bereitgestellt hatte. Der Arbeitgeber wollte diese Stunden von der Endabrechnung abziehen, aber der OGH hat in diesem Fall dann entschieden, dass dem Arbeitnehmer das volle Gehalt zustand. Ja, das ist einfach wichtig, dass diese Entscheidung Klarheit schafft für Gleitzeitregelungen und hilft auch zukünftig Konflikte zu vermeiden. Also Arbeitnehmer können sich darauf verlassen, dass sie für unverschuldete entstandene Minusstunden nicht zur Kasse gebeten werden. Ein weiteres spannendes Thema ist der Ausbildungskostenrückersatz. Hier geht es darum, ob ein Arbeitnehmer die Kosten für eine Ausbildung zurückzahlen muss, wenn er die Abschlussprüfung nicht besteht. Der OGH hat klargestellt, wenn die Ausbildung an eine Prüfung gekoppelt ist und diese nicht bestanden wird, entfällt der Rückersatz. Falls der Arbeitnehmer gar nicht zur Prüfung antritt oder sich nicht ausreichend vorbereitet hat, kann der Arbeitgeber jedoch Schadensersatz verlangen. Wieder ein konkretes Beispiel: Ein Unternehmen finanziert eine Weiterbildung, bei der am Ende eine Prüfung abgelegt werden musste. Der Arbeitnehmer fällt durch die Prüfung. In diesem Fall muss er die Kosten nicht zurückzahlen, solange keine grobe Fahrlässigkeit oder fehlender Einsatz nachgewiesen werden kann. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Arbeitgeber sollten klare Vereinbarungen treffen und sicherstellen, dass beide Seiten die Bedingungen unterschreiben. Eine solche Transparenz kann spätere Streitigkeiten vermeiden. Dann kommen wir zu dem Thema Rot-Weiß-Rot-Karte und Mangelberufsliste. Arbeitgeber, die Fachkräfte aus Drittstaaten einstellen, kennen diese Herausforderung der Rot-Weiß-Rot-Karte. Die Mangelberufsliste spielt dabei eine große Rolle. Das heißt, steht der Beruf auf dieser Liste, gelten erleichterte Bedingungen. Steht er nicht drauf, müssen strengere Regeln beachtet werden, wie zum Beispiel ein höheres Mindestgehalt. Komme ich wieder auf ein konkretes Beispiel. Ein Unternehmen möchte einen IT-Spezialisten einstellen. Dieser Beruf steht auf der Mangelberufsliste. Das erleichtert den Prozess erheblich, da keine weiteren Nachweise über spezielle Fähigkeiten erforderlich sind. Anders wäre es, wenn der Beruf nicht auf der Liste stände, dann müsste ein höheres Gehalt nachgewiesen werden. Wichtig dabei ist, wenn ein Bewerber zwar viel Erfahrung, aber keine formale Ausbildung nachweisen kann, können alternative Regeln zur Anwendung kommen. Arbeitgeber sollten sich hier rechtzeitig beraten lassen, um die richtigen Schritte auch dann zu gehen. Dann komme ich zu dem Thema Gleitzeit und Überstundenpauschalen. Ein interessanter Fall betrifft Arbeitnehmer mit Überstundenpauschalen. Also was passiert, wenn Überstunden automatisch vom Gleitzeitguthaben abgezogen werden? Hier hat der OGH entschieden, diese Praxis ist nur zulässig, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurde. Betriebsvereinbarungen können nicht rückwirkend eingeführt werden, wenn sie den Arbeitnehmer benachteiligen. Also ein Unternehmen zog bei einem Arbeitnehmer, der eine All-in-Vereinbarung hatte, monatlich Stunden von seinem Gleitzeitguthaben ab. Der OGH hat dann entschieden, dass dies natürlich unzulässig war, da es nicht explizit vereinbart worden war. Also Fazit zu diesem Thema ist, dass Arbeitgeber solche Regelungen transparent kommunizieren und individuell vereinbaren sollten. Betriebsvereinbarungen müssen einfach fair und rechtlich wasserdicht sein. Dann ein viel diskutiertes Thema ist die Entgeltfortzahlung bei einvernehmlicher Auflösung während eines Krankenstands. Der OGH hat klargestellt, wenn ein Arbeitnehmer kurz vor oder nach der Auflösung krank wird, endet die Entgeltfortzahlung mit dem Arbeitsverhältnis. Neue Ansprüche entstehen nur, wenn ein neues Arbeitsjahr beginnt. Hier wieder ein Beispiel. Ein Arbeitnehmer wird krank, nachdem er eine einvernehmliche Auflösung unterschrieben hat. Obwohl der Krankenstand formal vor der Auflösung begann, entschied der OGH, dass der Arbeitgeber nur bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses zahlen muss. Was bedeutet das jetzt? Arbeitnehmer sollten ihre Rechte kennen und Arbeitgeber müssen sorgfältig dokumentieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Ein weiterer Fall betrifft befristete Arbeitsverhältnisse und Schwangerschaften. Wenn ein Arbeitgeber den Vertrag aufgrund einer Schwangerschaft nicht verlängert, kann das als Diskriminierung gewertet werden. Hier war der Fall, eine Arbeitnehmerin wurde schwanger, während sie sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis befand. Der Arbeitgeber verlängerte ihren Vertrag nicht und begründete dies mit der Schwangerschaft. Das Gericht entschied dann zugunsten der Arbeitnehmerin, da dies als diskriminierend eingestuft wurde. Hier könnten zum Beispiel Schulungen für Führungskräfte helfen, einfach solche Situationen richtig zu behandeln. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Zusammenrechnung von Beschäftigungszeiten. Viele Kollektivverträge sehen vor, dass Beschäftigungszeiten addiert werden, wenn Unterbrechungen nicht länger als 60 oder 90 Tage dauern. Der OGH hat klargestellt, die Unterbrechungszeit selbst wird nicht mitgezählt. Also konkret war ein Arbeitnehmer 2 Jahre beschäftigt, hatte dann eine Pause von 50 Tagen und wurde erneut angestellt. Für die Berechnung von Jubiläumsgeldern werden also nur die tatsächlichen Arbeitszeiten zusammengezählt. Die 50 Tage Pause bleiben unberücksichtigt. Was heißt das jetzt konkret? Jubiläumsgelder oder Abfertigungen werden nur auf Basis der reinen Arbeitszeit berechnet. Diese aktuellen Entscheidungen zeigen, wie dynamisch das Arbeitsrecht ist und wie wichtig es ist, sich über neue Entwicklungen zu informieren. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen ist es entscheidend, diese Regelungen zu kennen und auch anzuwenden. Jetzt hoffe ich, dass ich auch mit dieser Folge Ihnen helfen konnte, diese wichtigsten Punkte zu verstehen. Auch wieder danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.